Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Das ist der Klartext, der Aschur-Talk auf Radiokanal 3, aschur.ch und als Podcast. Jede Woche habe ich jemanden zu Gast, der aus der Region ist und etwas zu erzählen hat. Heute ein Mann, der für mich so ein bisschen der Beweis ist, dass man sich im ganzen Leben immer wieder neue Fragen stellen kann und sich auch immer eigentlich wieder neu orientieren kann. Und vielleicht auch jemand, der den fleissigen 20-Minuten-Leserinnen und Leser noch bekannt ist als Dr. Sex. Er hat nämlich bis vor 2 Jahren und während ganzen 15 Jahren bei der Gratiszeitung Fragen zu Liebe, zu Beziehung und zu Sexualität beantwortet. Willkommen im Klartext, Bruno Wermuth.
Danke vielmals und merci für die Einladung.
Meine erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle, ist, wo findet ihr, müsste man mehr Klartext reden?
Ich glaube, es sind für mich in der aktuellen Situation 2 Sachen. Mhm. Aktuell meine ich in dem Sinne auch so ein bisschen, was bei mir gerade läuft in meinem Leben. Das ist der 2. Punkt. Der erste ist für mich, was das Geschlechterverhältnis angeht. Also in dem Zusammenhang Mann-Frau, das Verhältnis ist für mich sehr überstrapaziert im Moment und ich habe den Eindruck, es ist auch ein bisschen einseitig, was Kommunikation angeht. Man redet viel über Frauen, zu Recht, man redet viel über Gleichberechtigung. Und ich habe den Eindruck, dass Männer dort ein bisschen untergehen oder ein bisschen zu kurz kommen. Nicht im Sinn von die armen Opfer, sondern im Sinn von schlussendlich müssen wir ja irgendwie Lösungen finden auf Augenhöhe. Mhm. Und dementsprechend würde ich meinen, dort ein bisschen mehr zuhören und in dem Sinne noch mehr Klartext lesen, reden wäre sinnvoll. Und der andere Aspekt ist im Zusammenhang mit unserem sehr wertvollen Leben. Ich mache im Moment gerade eine Weiterbildung zum Thema Begleitung am Lebensende. Also es gibt keine unmittelbare Ursache, aber ich merke, der Tod ist etwas, was mich immer wieder auch fasziniert hat in meinem Leben. Und dort so zu merken, wie wertvoll das ist, dass wir da am Leben sind oder so einen Tag wie heute, draussen scheint die Sonne und es ist Sommer, immer wieder auch zu merken, hey, das ist im Fall nicht selbstverständlich, das kann enden sehr plötzlich und in dem Sinn mehr Klartext geniessen und machen etwas daraus.
Das sind 2 Punkte, über die werden wir sicher im Verlauf dieses Gesprächs noch reden. Und wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer irgendein Summen oder ein Brummen hören, dann ist das, weil hier neben einem Radiostudio gebaut wird. Ist also nicht, dass die Vibrationen so hoch sind in diesem Raum, dass es würde beben. Nein, es ist wirklich einfach wegen den Bauarbeiten. Ich werde euch kurz vorstellen. Ihr seid am 20. Juli 1963 auf die Welt gekommen. Ihr seid in Ipsach und Jens aufgewachsen, das älteste Kind. Ihr habt 2 jüngere Brüder, Primarschule in Jens und Zeck in Nidau. Ihr habt mit 12 angefangen Handball spielen, habt das sehr erfolgreich gemacht und sehr gern. Ihr seid sogar in der ersten Mannschaft gewesen, beim Bieler Verein und dann hat er eine Knieverletzung gehabt, die euch gezwungen hat, mit dem wieder aufzuhören. Ihr habt zuerst eine Lehre als Maurer gemacht, nachher eine Lehre als Hochbauzeichner, nachher die Ausbildung zum Architekt im Architektenbüro zu Biel und zu Bern. Er hatte sogar ein eigenes Architekturbüro gehabt. Irgendwann ist im Leben nach die Ausbildung zum Sozialpädagoge, später auch noch eine Ausbildung Shiatsu-Therapeut. Man sieht auch, wenn man euren Lebenslauf anschaut, ihr habt immer in diesem Bereich Sozialpädagogik, Therapie auch immer weiterentwickelt, wahnsinnig viel Ausbildung eben jetzt die, die sich mit dem Lebensende befasst. Ihr habt einen Sohn, der ist 1996 auf die Welt gekommen. Ihr seid heute Therapeut, Coach, Paarberatung, Einzelberatung, ihr seid Dozent. Ihr seid zum Beispiel Kursleiter für werdende Väter. Ihr lebt seit 5 Jahren in einer Partnerschaft. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Also das ist ja wahrscheinlich das Wenigste, was wir jetzt gesagt haben. Eigentlich ist es alles, was wir jetzt nicht darüber geredet haben. Aber was die groben Punkte angeht, doch, ich glaube, das ist das Narrativ von meinem Leben.
Mhm. Das Narrativ vom Leben ist, glaube ich, auch so stetige Veränderung in eurem Leben. Und wieder fragen, stimmt das jetzt noch für mich?
Ich würde sagen, ich habe jetzt vorhin gerade, wo der erzählt hat, wegen dieser Knieverletzung, das war auch ein initiales Ereignis gewesen, weil ich habe so gerne Handball gespielt und ich war so sportlich gewesen, dass Wenn ich das hätte weiterführen können, dann stelle ich mir vor, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Aber so wie es jetzt war, war es eigentlich der Auslöser zu einer Veränderung. Und der zweite Auslöser zu einer Veränderung war, wo mein Sohn ist auf die Welt kam, wo gleichzeitig oder sehr nach darauf aber die Beziehung mit dieser Mutter dann ist auseinandergegangen. Also das sind so zwei Punkte, würde ich sagen, wo das Sammeln von neuen Perspektiven, von neuen Erfahrungen immer wieder so neu ausgelöst oder angeregt haben.
Ihr habt mir, als wir uns vorbereitet auf das Gespräch auch gesagt, es gäbe wie ein Leben vor und ein Leben nach der Geburt von eurem Sohn. Wie muss man sich denn das vorstellen? Was war das für eine Zäsur gewesen?
Ja, Zäsur war primär schon die gewesen, dass ich eigentlich der erste Teil von meinem beruflichen Leben, wenn ich es jetzt so würde sagen, einem Versuch gewidmet habe, in die Fußstapfenart von meinem Vater zu treten, dem vielleicht auch ein bisschen zu gefallen.
Der hat in einem Bauunternehmen gearbeitet?
Der war Bauunternehmer, also Geschäftsführer einer Bauunternehmung hier in Biel. Und der andere Aspekt war sicher auch, dass ich nicht so in meiner Kraft war, was das angeht. Also ich hatte eine recht schwierige Schulzeit. Ich bin in der 8. Klasse, ich musste wiederholen in der Sek. Und ich bin einfach nicht nachgekommen, was man von mir will in diesem Leben. Und als mein Sohn ist auf die Welt kam, hatte ich das Büro noch gerade gehabt. Ich war schon so ein bisschen am Gedanken mir machen gewesen, woher könnte es gehen. Und durch die Geburt, das Ereignis an sich, aber nachher auch die Trennung von der Mutter von meinem Sohn, ist wie klar geworden, hey, jetzt kannst du wie nochmal neu anfangen, quasi. Und dann habe ich mich auch getraut, nachdem dass ich ja mit dem Tech und so und er gemerkt habe, so blöd bist du auch doch nicht, habe ich mich auch getraut, mir etwas Neues in dem Sinn zuzumuten oder vielleicht in den Weg zu gehen, wo ich mir eigentlich insgeheim irgendwie immer auch gewünscht hat oder mich gesehen hat danach, näher zum Thema Mensch sein, näher zu dem, was ist eigentlich das Leben hier und was bietet das auf der psychosozialen Ebene für Herausforderungen. Also.
Ihr habt es gesagt, die Schulzeit war recht schwierig, ich glaube, vor allem die Sek, oder? Und da hat mir auch gesagt, dass ein Lehrer quasi euch hat am Schlawittli wieder aus dem Seich rausgezogen. Wie war das gewesen?
Ja, der Peter Rätz, der war schon mein Handballtrainer, also das hat so eine Koinzidenz gewesen. Das ist sehr eine wichtige Bezugsperson gewesen. Und ich glaube, er hat, ohne dass er gross etwas gemacht hat, er ist einfach so wie da gewesen. Er ist auf eine sehr väterliche, freundschaftliche Art da gewesen. Und hat mir irgendwie, auch das Okay gegeben dafür, dass das gut ist, so wie es im Moment ist. Und hat mich unterstützt, dass ich weiter an Handball spielen konnte und so. Und dann ist die Maurerlehre gekommen. Die Maurerlehre ist für mich so wie ein Innehalten gewesen. Also eigentlich konnte ich 3 Jahre weit unter dem Niveau, wo ich eigentlich hätte spielen können, auf der intellektuellen Ebene, habe ich einfach so nachreifen. Das ist, glaube ich, der Moment gewesen, wo der Knopf ist aufgegangen. So.
Und was habt ihr in der Maurerlehre gelernt, was ihr im Leben immer wieder könnt anwenden könnt, ausser vielleicht wirklich Technik, wie man eine Wand aufstellt?
Also, was sicher wichtig ist aus dieser Zeit, ist so der Kontakt mit im besten Sinn einfache Menschen, die am Morgen aufstehen und ihre Arbeit machen. Also
nicht für akademisiert.
Akademisiert, genau. Selber so in einer Baugrube stehen, es regnet, es ist kalt und grusig. Also irgendwie zu wissen, wie fühlt sich das an für die Menschen. Und das hat auch so ein bisschen verbunden mit meiner familiären Herkunft. Meine Eltern sind beide im Emmental gross geworden als Kind auf Bauernhöfen und das ist auch so ein geerdeter Zugang zum Leben und das in der Verbindung mit dieser Maurerlehre habe ich das Gefühl, das ist etwas, was mir auch in meiner täglichen Arbeit als Paar- und Sexualtherapeut einfach hilft. Ich kann mit Menschen gut umgehen, ich kann die Menschen auch abholen dort, wo sie sind, weil ich es wirklich auch selber erlebt habe, was es heisst, Arbeiter sein. So.
Hat es noch gebödelt?
Ich glaube schon, am Schulbericht von 1. bis 4. Klasse ist immer gestanden, ich schaue mehr zum Fenster raus als auf die Wandtafel, ich bin mega Träumer und so. Und das Handwerk, das hat mir schon Boden gegeben, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, die Lehrer und Lehrerinnen unterschätzen aber, wie sie ein Leben können beeinflussen können. Oder sie merken es vielleicht im besten Fall mal an einem Schüler. Und ich habe eben das Gefühl, dass Lehrerinnen und Lehrer sehr viel dazu beitragen, wie wir dann schlussendlich unterwegs sind im Leben. Ich bin auch dank einem Lehrer, meinem Deutschlehrer, Journalistin geworden. Der hat irgendetwas gesehen in mir, wo er gefunden hat, die ist jetzt vielleicht im Mathe-Grotten schlecht. Auch sonst nicht so, aber das kann sie irgendwie mit Sprache und so. Also habt ihr mit dem Peter Rätz, hat er geheissen, habt ihr mit ihm auch mal über das später noch geredet, was er eigentlich bei euch hat möglich gemacht?
Nein, das ist nie zum Thema geworden. Das ist noch eine verrückte Geschichte, weil es ist so, plötzlich, wie ihr es vorher geschildert habt, ist es tatsächlich auch passiert. Also ich hatte eine erste Neuverletzung, habe den ganzen Aufbau wieder gemacht, bin wieder eigentlich parat zum Einsteigen und im zweiten Spiel, glaube ich, von der neuen Saison war es, was einfach nochmal passiert ist. Mhm. Und das war so eine Zeit, ob schon, dass es eigentlich spitzensportlich war vom Niveau her, hat man überhaupt nicht den Background gehabt. Wir haben Physiotherapeut gehabt, auf, keine Ahnung, auf 20 oder mindestens 15 Leute. Und ich bin dort in das Spital, ich bin operiert worden, ich weiss gar nicht, wer mich besuchen kann. Und irgendwo ist das nicht einmal offiziell zu Ende gegangen. Also es ist einfach, ich bin so eine Art nicht mehr ins Training und irgendwie hat man nicht mehr darüber geredet und dann ist das einfach erledigt gewesen.
Also kein Debriefing, wie man es vielleicht heute machen würde?
Nein, das hat mich noch im Nachgang recht lange beschäftigt. Ich habe bis vor auch etwa 10 Jahren immer noch auch so Träume gehabt. Ich habe das Training verpasst und so. Also total schräges Zeug. Und so gesehen, zurück zu der Frage, es wäre eigentlich, glaube ich, sehr notwendig gewesen, auch im Sinne von einer Würdigung von ihm, dass er das gemacht hat. Und gleich, ja, es ist wie nicht passiert. Ich bin dann auch weggezogen aus der Region und entsprechend sind wir uns auch gar nicht mehr so begegnet.
Ihr habt gesagt, eure Eltern haben beide Wurzeln im Emmental. Ich glaube, ihr habt als Kind auch viel Zeit bei den Grosseltern auf dem Bauernhof verbracht.
Ja. Vor allem beim Vater, von meinem Vater, also bei meinem Grossvater, haben wir immer mal wieder müssen helfen heuen, also Tage wie heute. Und das ist auch ein bisschen kollidiert mit dem Handballspielen. Mhm. Also ich kann mich erinnern, wenn wir jetzt dort gerade sind, dass ich dann am Mittwochnachmittag, wo eigentlich Trainingsnachmittag war, habe ich dann müssen ausrücken mit meiner Mutter zusammen, sind wir da in das Emmental getuckert, haben geheuert, ich habe nicht ins Training können und der Lohn ist dann quasi gewesen, vom Grossvater immer nichts bekommen. und dafür habe ich dann am Samstag nicht können spielen, weil ich nicht ins Training bin gegangen. Das ist total seich, oder? Und mein Vater war überhaupt nicht Fan von der Tatsache, dass ich Handball spiele. Das ist, also Sport war für ihn etwas, wo das braucht es eigentlich nicht. Das Leben ist Arbeit und dort sind wir uns immer wieder in die Quere gekommen. Ich hatte eine schwierige Beziehung mit meinem Vater. Das ist eigentlich noch verrückt. Und er ist auch nie irgendwie auftaucht an einem Spiel oder so. Darum vielleicht, was ich vorher gesagt habe, oder der Versuch, in einen Kontakt zu kommen, irgendwie ihm, ich weiß nicht, ob man kann sagen, einen Eindruck zu machen, irgendetwas zu beweisen, das ist lang in meinem Leben ein Thema gewesen.
Und darum seid ihr vielleicht auch Maurer geworden und dann die zweite Ausbildung, oder seid Hochbauzeichner geworden und dann Architekt, oder?
Genau. Ich glaube schon. Und darum eben die Zäsur, dann irgendwann zu merken, ich stehe jetzt auf eigenen Beinen, nabbeln mich jetzt dort auch ab aus dieser Beziehung. Genau.
Hat er noch gelebt, wo dann quasi in die Sozialpädagogik gegangen sind?
Ja, er war sprachlos gewesen. Also sprachlos im Sinn von, wir haben einfach nie darüber geredet. Für ihn war das nicht nachvollziehbar gewesen, warum. Er hat gefunden, ja, ich meine, bessere Voraussetzungen kannst du nicht haben, Architekt sein. Und dort habe ich das Gefühl, das hat auch mit seinen Träumen kollidiert. Er wäre, glaube ich, gerne selbstständig geworden und entsprechend hat er eigentlich gefunden, hey, du hast alle Möglichkeiten, hast sogar ein Büro, was machst du da? Oder? Also es hat sich immer nicht erschlossen.
Mhm. Wie hat eigentlich sonst das Umfeld reagiert, wo der wirklich ganz eine andere Richtung hat eingeschlagen?
Ja, die meisten Leute sind schon erstaunt bis sehr erstaunt gsi. Man hat können den Zusammenhang nicht machen. Man hat mich auch gefragt, ja, was hat das miteinander zu tun? Ich habe dann immer geantwortet, ja, ich glaube, das Kernstück ist der Mensch. Ob ich jetzt für Menschen bauen als Architekt am Schluss. Ich meine, dort habe ich ja die ganze Dynamik auch im Zusammenhang mit Konflikten, wo so ein Bauprojekt kann mitbringen, natürlich miterlebt, oder? Von dort her denke ich schon, es hat miteinander zu tun, dass es sich alles um einen Menschen dreht. Einerseits jetzt strukturell in der Architektur, das Zusammenleben, wie organisiert man das, wie strukturiert man das, was hat das für einen äußeren Ausdruck und dann später Sozialpädagogik ist ja eigentlich auch Sonderpädagogik, also die ganzen problematisierten Themen rund um Kinder und Jugendliche und dann noch später auf der Ebene von den Erwachsenen eben Paartherapie, Sexualtherapie, wo ja ein grosser Teil ist gewesen, auch in meinem Leben, Sexualpädagogik zuerst, wo so auch ein bisschen die Themen dann haben angefangen ansprechen, wo in der Tendenz vielleicht ein bisschen tabuisiert sein. Also wenn ich es da erzähle, merke ich gerade, ja, auch, dass ich mich jetzt so um das Thema Tod kümmere.
Mhm, das ist auch ein Riesentabu.
Ist auch wieder so ein Thema, das so ein bisschen am Rand ist. Ich merke, mich fasziniert das.
Mhm. Ein bisschen dort suchen, wo die Leute nicht so hinschauen wollen.
Ja, nicht wei oder wo einfach im Rahmen von dem ständigen Lärm und scheinbaren Sinnhaften, wo man gar nicht noch Zeit hat, um herzuschauen. Es ist einfach so, es bleibt so ein bisschen liegen auf der Seite.
Also, wir reden ja gerade über Sex und über Tod und über Liebe und über alles dazwischen, aber wir kommen schon zum ersten Lied. «Up Around the Bend» von CCR. Warum das Lied?
Ja, ich habe ursprünglich ein anderes Lied vorgeschlagen gehabt, das ist aber irgendwie ja der Ressourcenfrage gescheitert.
Ja, also Jodu, oder? Ein geschenkter Jodu, Tag.
Genau. Und der Jodu, es ist ja nicht so, dass ich von morgen bis am Abend Jodu-Lied höre. Es hat zwei Aspekte in diesem Wunsch drin gehabt. Der eine ist, dass ich als Kind, weil mein Vater eben in einem Jodlerclub war, da in Sutz, Tage verbracht habe, also Käferfest und alkoholseligen Gesänge haben müssen zuhören. Und das hat für mich so eine Faszination gehabt zwischen Echo-Regend, eben das ganze Lauten am Abend, dann viel Betrunkene und so, und der wunderbaren tragenden Musik, also dem Gesang, wo wir haben so eine unglaubliche Tradition, was das angeht. Und dann habe ich dieses Jahr gewählt, weil das ist auch so ein bisschen in dieser Zeit, ein bisschen später, das erste Skilager im Gornigl. Und wir sind dort so abgegangen zu dieser Musik. Und es hat mir ja auch aufgezeigt, wo bei uns daheim ist einfach Ländler gelaufen, also ist nichts. Es gibt noch etwas anderes. Und auch dort, es gibt etwas, wo einem total so mitnehmen kann, was nicht so ist wie die Musik, die ich von daheim kennt habe. Darum, es ist als Beispiel von vielem, was dort hier passiert ist, was Musik angeht.
Willkommen im Klartext heute mit dem Sozialpädagog, Sexualberater und Therapeut, mit dem Bruno Wermuth. Vielleicht der eine oder die andere kennt ihn noch als Dr. Sex in der Pendlerzeitung 20 Minuten. Reden wir doch über das, Bruno Wermuth. 15 Jahre lang habt ihr Fragen zu Liebe und Sexualität beantwortet in 20 Minuten. Gibt es irgendetwas in diesen 15 Jahren, wo ihr gefunden habt, jetzt kommt schon wieder die Frage?
Also endlos Fragen waren frühzeitige Ejakulation bei Männern und nicht einen Orgasmus können haben bei Frauen. Mhm. Also die sind immer wieder gekommen. Zum Glück hat es ganz viele andere Fragen gegeben, so dass man es in der Summe hat können balancieren. Es ist natürlich immer auch spannend gewesen, die bekannten Themen neu anzuschauen oder aus einer anderen Perspektive. Aber ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt in der Paartherapie erlebe. Das Thema Sexualität als Knackpunkt in einer Paarbeziehung, langdauernde Beziehung und trotzdem noch sexuell sein, das ist immer wieder ein Thema. Und Männer mit Erektionsstörungen ist trotz Viagra auch noch immer ein Thema. Und zwar eben, weil es sichtbar wird, dass Viagra alleine nichts nützt. Also wenn die Lust nicht da ist,
es ist sehr technisch,
noch lange
oder?
Viagra nehmen. Es braucht irgendwo auch noch die Fähigkeit, einen Reiz zu empfinden und den Reiz auch noch umzusetzen. Ja. Also.
Findet ihr, die Schweizerinnen und Schweizer sind gut aufgeklärt?
Ja, das ist schwierig. Es ist immer eine Frage, was man unter Aufklärung versteht. Wenn man so die technischen Aspekte anschaut, die sich wiederholenden Befragungen, die da stattfinden, staunt man ja, dass sie wenig wissen. Wenn ich Aufklärung ein bisschen weiterfasse, dann würde ich sagen, auch im Zusammenhang mit der Frage, wie wichtig ist eigentlich Sex oder was ist eigentlich Sex oder vielleicht auch die Frage, warum haben wir Sex, ist es dürftig und dünn, was der Informationsstand anbelangt, aber auch Bereitschaft, offen darüber zu reden. Es ist ja verrückt, wie ambivalent das man ist dem Thema Sexualität gegenüber. Man kann keine Zahnbürstli-Werbung ohne noch so halbnackte Menschen sehen und gleichzeitig ist man peinlich berührt, wenn es nachher um die eigene Sexualität geht und die eigene Begrenzung in der Sexualität.
Aber ist es nicht auch gut, wenn man wie gewisse Sachen hat, die intim sind, die man vielleicht auch nicht jedem erzählt?
Unbedingt. Also ich bin ein Verfechter von der Scham. Mhm. Ich meinte, das Thema angstfreie und schambefreite Sexualität ist eine Illusion. Mhm. Das ist schon fast eher pornografisch, also alles ans Licht zerren und es gibt keine Halbverhülltheit mehr, die ja eigentlich Fantasie anregt. Also all das, was im Dunkeln oder mindestens im Halbschatten bleibt, hat ja auch irgendetwas, was ihm zu eigenen Gedanken oder zu Kreativität anregt. Also von dort her unbedingt. Aber die Frage ist ja ein bisschen, was ist es, wo man nicht so drüber reden soll, oder? Ich finde eben, gerade im Zusammenhang mit der Sexualität zum Beispiel die eigenen Beschränkungen oder auch die Frage, jetzt gerade als Männerthema, muss ich eigentlich immer können. Oder wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, ist es tatsächlich so, dass der erigierte Penis gleichbedeutend ist mit dem Sinnbild von meiner männlichen Identität. Dort finde ich, wäre ein Gespräch wichtig, weil es eben ja genau nicht so ist. Also was da untergeht oder nicht geht, hat letztlich nichts damit zu tun, ob ich ein Mann bin und wie ich mich als Mann entwirfe.
Es gibt andere Personen, die in anderen Zeitungen auch Fragen beantwortet haben. Ich denke da jetzt an Martha beim Blick, sehr bekannt, oder Caroline Fuchs bis noch vor 2 Jahren, glaube ich, auch beim Blick. Ihr seid ein Mann. Glaubt ihr, dass das einen Unterschied hat gemacht, dass vielleicht Männer sich mehr getraut haben, euch eine Frage zu stellen oder zu schreiben, als der Martha oder anderen Sexualtherapeutinnen?
Ich hoffe es. Vielleicht glaube ich es sogar. Ich bin aber nicht sicher, weil was ich so erlebe, ist, Männer sind sich so gewöhnt, von Frauen begleitet zu werden in ihrer Sozialisation, dass sie, auch wenn sie dann junge Erwachsene sind oder Erwachsene sind, eigentlich immer so ein bisschen die Hoffnung haben, dass eine Frau besser erklären können, was jetzt Mann bedeutet. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass man als Mann, der heterosexuell ist, sein Mann vielleicht in der Tendenz eine Frau, auch wenn die als Gegenüber hat, oder eine Frau die Frage stellen, weil ja die aus der Perspektive von der Frau dann antwortet und entsprechend sich mir etwas erschließt, wo ich von einem Mann nicht bekommen könnte, weil der hat ja das gleiche Problem wie ich. Der kämpft ja so ein bisschen um die eigene Identität. Also, wissen tue ich es nicht, aber es war schon ein Novum gewesen dann. Und ich weiss, dass es bei 20 Minuten, das war so eine Gleichzeitigkeit gewesen, es hat sich auch eine Frau beworben gehabt, um die Beratertätigkeit unabhängig voneinander. Wir haben das nicht gewusst und es war auch nicht ausgeschrieben gewesen. Und ich bin auch ein bisschen schneller gewesen und bei 20 Minuten online dann, zumal sind die Redaktionen noch drin gewesen, eingesetzt worden für den Job. Und dann haben wir ja einen Mann und eine Frau gehabt. Also, Susanne Lüthi hat ja dann noch Schwesterherz gemacht. Wir haben wirklich das Klischee so bedient. Dr. Sex und Schwesterherz. Der Mann ist für das Technische zuständig und die Frau für,
Gefühl.
Für das Gefühl. Mhm. Und dann hat dann Susanne aufgehört und dann habe ich dann beides übernommen, wo wir dann eben Liebe, Beziehung und Sexualität so als Oberthema haben daraus gemacht.
Jetzt ist ja in den letzten 15 Jahren, oder nein, schon in den letzten 20 Jahren, so der technologische Fortschritt ist rasant. Und mit euch jetzt gerade, nimmt noch mal eine Fahrt auf mit KI und mit den sozialen Medien und so. Habt ihr in diesen 15 Jahren eine Veränderung bemerkt? Also hat sich das wie niedergeschlagen, eben Social Media und das Internet, das für alle da ist, hat sich das wie niedergeschlagen in den Fragen und in den Unsicherheiten der Leute?
Ich würde mal sagen, es hat sich insofern niedergeschlagen, als dass die Leute schneller, mit weniger Aufwand, sich Informationen haben können holen im Netz. Mhm. Und so gesehen hat der Wissensstand, sag ich jetzt mal, auf der technischen Ebene, zugenommen. Das ist eine Veränderung. Und gleichzeitig ist aber, das Gespräch, und dann landen wir wieder dort, wo ich vorhin schon darüber geredet habe, dass das eigentlich fehlt, die Auseinandersetzung auf der ganz persönlichen Ebene, ist eher behindert worden, weil man ja eben glaubt, wenn ich technisch richtig funktioniere, dann ist Sex gar kein Problem. Mhm. Also das Einordnen, das Bewerten vielleicht auch von gewissen Phänomenen oder Tatsachen, das hat, glaube ich, eher gelitten. Also so gesehen sind die Fragen differenzierter geworden und mehr auf der Beziehungsebene nachher gelandet.
Ihr habt ganz am Anfang, als ich mich gefragt habe, wo dass man mehr Klartext reden müsste, ist einer von beiden Punkten gewesen, eben euch dünkt, dass die Diskussion um Geschlechter und wie die miteinander funktionieren und wo dass es da Probleme gibt, recht einseitig war in den letzten Jahren. Ich sage jetzt mal zugunsten, ja, für ich so Schlusszeichen, von den Frauen. Also, dass man wirklich auch hat gesagt, hey, da gibt's Nachholbedarf, da muss man schauen, irgendwie Diskriminierung, Sexismus und so weiter. Und dass ihr jetzt aber das Gefühl habt in den letzten Jahren, dass es wie ein Ungleichgewicht hat gegeben, respektive, dass man fast, Frauen bevorzugt, kann ich das so sagen?
Vielleicht kann man sagen, bevorzugt, ja.
Mhm. Wie tut sich denn das Niederschlafen für euch jetzt zum Beispiel im Alltag? Oder in euren paar Beratungen?
Also ich erlebe das vor allem in der Einzelberatung von Männern. Wenn man so ein bisschen nachfragt und gerade wenn es um das Thema zum Beispiel Erektionsfähigkeit geht, dann muss man ja ein bisschen nachfragen, was läuft eigentlich auf der Beziehungsebene oder wie läuft es auf der Beziehungsebene, dass Männer dann nachher auch anfangen zu erzählen über ihre Gefühle von Minderwertigkeit zum Beispiel, also ähnlich wie das früher fast standardisiert ein Thema war von Frauen, nicht gesehen werden, nicht gehört werden, nicht gewürdigt werden in dem, was man macht. Das bringen Männer plötzlich rein.
Oder? Also mehr als früher?
Mehr als früher. Also das ist in meiner subjektiven Wahrnehmung ganz klar.
Und was sagt ihr denn?
Ja, was sage ich denn? Ich versuche natürlich nachher, und dann sind wir schnell auch bei der Biografie, wir versuchen herauszufinden, ja, woher kommt denn das ganz grundsätzlich mal? Weil in der Regel ist es ja nicht so, dass ich in eine Beziehung eintrete und dann habe ich plötzlich Minderwertigkeitsgefühl und vorher habe ich es nicht gehabt. Also das dockt meistens an einer Voraussetzung an. Und wir fangen dort hier anfangen zu suchen und in der Suche und im Prozessieren auch von neuen Möglichkeiten kommen wir natürlich näher in Kontakt mit der Frage, ja, traust du dir als Mann auch anzustehen und die Mann zu stehen im Sinn von gewisse Grenzen zu ziehen zum Beispiel. Und dann erzählen die dann, ja, vor dem habe ich Angst, dass ich mal nicht als Macho dastehe, oder, so, vielleicht muss man sagen, das Labeling ist, ich muss doch meine Frau verstehen. Als guter Mann gebe ich mir sehr Mühe, meine Frau zu verstehen. Ich gebe mir Mühe, nachdem, dass ich 8-10 Stunden gearbeitet habe, daheim noch, alles mitzutragen, und ich muss auch ein guter Vater sein, also ich muss mindestens ja dann gleich einen halben Tag reduzieren, dass ich noch einen halben Papi-Tag machen kann. Von der Belastung her ändert sich nichts. Also ich arbeite immer noch 100%, ich bin einfach einen halben Tag weniger im Büro. Das heisst, ich muss es in den anderen 4,5 Tagen machen. Und dort nachher so rauszukristallisieren mit dem Mann, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man gemeinhin hier als patriarchalisch beschreibt oder paternalistisch und einer kräftigen Präsenz, wo man vielleicht sogar könnte sagen, Patriarch sein im ursprünglichen Sinn ist nicht ein Herrscher gewesen, der über Leichen geht, sondern das ist durchaus auch fürsorglich gewesen. Natürlich hat er einen sogenannten Machtanspruch vielleicht gehabt und natürlich müssen wir über den diskutieren, weil es heute um ein Gemeinsames geht.
Ja.
Aber es kann nicht sein, dass man die Argumentationslinie daheim am Küchentisch fährt. Frauen sind 2000 Jahre unterdrückt worden und darum habe ich jetzt das Recht, mal ein bisschen Königin zu ziehen. Das ist nicht balanciert. Und wir müssen ja miteinander schlussendlich Lösungen finden. Also, ich finde es manchmal schon interessant, da entsteht so der Gedanke, dass ich den Eindruck bekomme, ja, wir lassen uns auch ein bisschen ausspielen gegeneinander. Also Männer gegen Frauen. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei dem klassischen Gender. Mann-Frau. Wir werden in Konkurrenz gesetzt. Wir werden zum Teil auch instrumentalisiert.
Von wem denn?
Wir merken es nicht. Also, ich glaube auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Oder die Frau, die muss heute wegen dem guten Ton einerseits, aber andererseits auch, weil wir ja den Bedarf haben aus der wirtschaftlichen Perspektive, wir brauchen Arbeitskräfte, ja. Oder? Muss heute, sollte heute mindestens 20 bis eher 40 und im besten Fall 60% arbeiten.
Oder 80.
Oder 80. Und ich komme ja näher in einen Konflikt, auch mit gewissen Bedürfnissen, die sie vielleicht sonst noch hat. Und auch dort sind wir näher in der Umkehr von der Rolle.
Ja.
Muss ich als Frau mich schlecht fühlen, wenn ich das Bedürfnis habe, sagen wir mindestens die ersten 5 Jahre, bis mein Kind in den Kindergarten geht, ganz für das Kind da zu sein, einfach weil es mir ein Herzensanliegen ist. Und dort,
dort ist aber einfach auch ein Aspekt vom Finanziellen, weil du dich natürlich lange in Abhängigkeit gibst von jemandem. Natürlich. Das ist ja auch nicht dienlich, aber dir hat recht. Was mir noch auffällt in diesem Aspekt ist, dass es gibt sehr viel Werbung, ist mir aufgefallen, wo Männer so ein bisschen als Tödel angestellt werden, als Trottel, die nicht mal wissen, wie man eine Waschmaschine auftut, ja. Oder wo nicht kochen und so weiter. Und das wird wie, da lacht man drüber.
Genau.
Und wenn man das ganz genau Gleiche würde bei einer Frau machen, was man ja lange gemacht hat, ich meine, die Werbung, wenn man sieht, vor 30, 40, 50 Jahren war schrecklich gewesen, dann gibt es berechtigterweise Aufschrei. Ja. Also es gibt wie so zwei Ellen von, was ist erlaubt.
Genau.
Oder?
Genau.
Männer darf man so ein bisschen zum Idiot machen.
Genau. Also man darf, man muss vielleicht sogar, es geht ja jetzt einfach darum, da etwas zurückzuzahlen. Und das ist der subjektive Eindruck, wo ich mich manchmal frage, ja, wenn ich es ein bisschen reflektiere, natürlich ist geschichtlich gesehen 2000 Jahre Unterdrückung von der Frau ein Thema, aber wir können es nicht in einer Generation oder in zwei Generationen gut machen und noch alle Schulden zurückzahlen. Und wenn es hat mal jemand gesagt, Revolution ist die Umkehrung der Macht, und das ist so ein bisschen eine Tendenz, die ich erlebe. Also wenn wir dann am Schluss das Verhältnis haben, dass die Frauen oben sind und die Männer in einer ganz anderen Art selbstverständlich unterdrückt oder geschnitten werden, dann entsteht ja bei diesen Männern auch wieder eine Wut, und das erleben wir ja auch gerade.
Die genau, es gibt ein bisschen Backlash, oder?
Backlash in Richtung Stichwort Andrew Tate und so, wo man merkt, ja, die fühlen sich geschnitten, und das sind nicht Menschen, die vielleicht im akademischen Sinn differenziert sich das überlegen, sondern dass sie einfach vielleicht sind es genau die Arbeiter, die ich dann kennengelernt habe, die ich als Maurer gearbeitet habe, die das einfach ungerecht finden und die auch nicht wissen, ja, was wollt ihr denn genau von mir? Jetzt darf ich plötzlich nicht mehr so sein. Und nachher, wie sie, kann man aber niemand erklären, oder?
Es ist lustig, dass ihr die Maurer bringt, weil in meiner Erfahrung spielt es eben gar keine Rolle, was für eine Ausbildung, die man hat. Ich habe schon ein paar Akademiker erlebt, die genau so drauf sind.
Also
wir kommen schon zum zweiten Lied. Keith Jarrett, Country.
Da kann ich nicht sehr viel sagen. Es ist einfach, Keith Jarrett ist ein Musiker, den ich sehr verehre. Er ist jetzt gerade 80 geworden, glaube ich, im Mai. Der mich begleitet, seit ich Musik höre und auch heute immer wieder einfach so Stimmungen kann aufnehmen. Das ist einfach super.
Thank you.
Willkommen im Klartext heute mit dem Sozialpädagog, Sexualberater und Therapeut Bruno Wermuth, der im Seeland ist aufgewachsen. Bruno Wermuth, ihr habt seit einer Zeit euch mit dem Tod beschäftigen, auch als Therapeut. Also ihr tut euch mit dem Ende des Lebens beschäftigen. Also nach Sex sitzt der Tod, auch wieder ein Tabu. Was macht ihr da genau?
Ich muss es vielleicht zuerst noch schnell einordnen. Also der Tod ist ja ein Phänomen, das im Leben stattfindet, einfach nicht in dieser Radikalität, wie er am Ende vom Leben stattfindet. Und das ist eigentlich einer von den Gründen, warum dass ich mich anfange, mit dem Tod auseinandersetzen, weil ich gemerkt habe, gerade in der Paartherapie, wenn man Menschen begleitet am Ende von einer Beziehung, dann begleitet man sie ja am Ende von einem Lebensabschnitt und von einem intensiven Lebensabschnitt. Mhm. Und dort habe ich so gemerkt, eigentlich ist das Abschiednehmen, das nicht wollen wahrhaben, all das, was so in der Todesnähe auftaucht, das ist phänomenologisch gesehen genau das Gleiche. Also es passiert auch dort, dass Menschen in ähnliche Zustände kommen. Und der grosse Vorteil vom Ende von der Beziehung ist, dass es ein Leben gibt nach dem Ende der Beziehung. Und dort kann man ja auch wieder Hoffnung schöpfen. Und so
gut, gesehen, gell, die Christen sagen auch, es geht nach dem Tod geht's weiter.
Ja, also natürlich.
Oder andere Religionen.
Aber es geht ohne den Körper weiter.
Ja.
Und der Körper und in der Welt etwas umsetzen, etwas ins Werk setzen, etwas kreieren, hat schon nochmal eine andere Dimension. Also es ist ganz sicher sinnlicher als von einem Wölkli-Hocken auf das ewige Gericht warten. Ich will das nicht abwerten, aber es ist so ein bisschen das, was ich mir manchmal überlege. Ja.
Habt ihr keine Angst vor dem Tod?
Ich glaube, ich habe mehr Angst vor dem Sterben. Was der Tod bringt, wissen wir nicht. Mhm. Ich kann schwerlich vor etwas Angst haben, wo ich nicht weiss, was es ist. Ich kann natürlich meine Fantasien dort rein projizieren und da kommen auch kindliche Aspekte auf. Also ich bin so klassisch religiös erzogen worden. Da ist der Mann im Himmel, wo man am Abend betet, vor ihm ins Bett geht. Und der macht Strichli und tut gut aufschreiben und schlecht. Aber auch je nachdem hast du auch gefeilt und dann landest du nicht im Himmel, dann gehst du in die Hölle. Also das merke ich schon. Es gibt Momente, wo das mich immer noch bewegt. Aber insgesamt merke ich das Leiden am Ende vom Leben und was das für eine Dimension kann annehmen, auch das körperliche Leiden. Das ist schon etwas, was mich in schlaflosen Nächten vielleicht manchmal schon auch bedrängt.
Gut, in der Nacht ist eh alles schlimmer, oder?
Definitiv.
Mhm. Und was macht ihr jetzt genau? Also wie tut ihr euch weiterbilden? Was beinhaltet das?
Also ich habe vor 3 Jahren schon mal eine Weiterbildung gemacht. Dort ist es mehr so um einen spirituellen Aspekt gegangen von der Sterbebegleitung. Also vielleicht die Frage nicht im religiösen Sinn, aber gibt es vor dem Leben und nach dem Tod? Wie könnte das aussehen? Und je nachdem, wie ich mich ausrichte auf das, hat ja das auch Konsequenzen, wie ich mein Leben lebe. Das war so der Aspekt gewesen dann. Und jetzt ist es mehr so eine, sag jetzt mal philosophisch, aber durchaus auch praktischen Zugang. Also was bringt der Moment vom Tod jetzt auf der rein physischen Ebene? Was muss man dort machen? Aber auch Perspektivenwechsel. Sterben findet ja im Leben statt. Das heisst, Begleitung am Lebensende ist eben eine andere Terminologie, aber sie trifft viel mehr auf das zu, was eigentlich darum geht, nämlich einen Menschen begleiten, der an dieser Schwelle steht und den Übergang vorbereitet. Und es ist in dem Sinn nicht eine Palliative-Care-Weiterbildung medizinisch gesehen, sondern es ist wirklich letztlich wieder auf der Ebene vom Mitmenschsein an einem Übergangsstadium begleiten.
Und habt ihr denn auch schon Leute jetzt begleitet, eben bis sie gestorben?
Das ist ja noch verrückt, oder? Ich habe das, gerade im letzten Weiterbildungsblock ist mir das nochmal so bewusst worden. Ich bin wirklich verschont worden vom Tod. Also mein Vater ist gestorben vor 5 Jahren. Sonst in meiner Familie, es ist wie nie passiert.
Also, ja.
Klar hat es so der eine Onkel oder so, aber insgesamt, ich habe keine dramatischen Todesfälle erlebt aus dem Nichts, wenn ich es vergleiche mit meiner Partnerin, die wirklich schon fast unzählige solche Ereignisse erlebt hat. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass der Tod, weil er so abwesend ist in meinem Leben, etwas ist, wo ich gemerkt habe, ich muss den ein bisschen näher holen, weil es ist ja nicht so, dass ich unsterblich bin oder meine Familie, das wird passieren, aber ich habe gemerkt, ich bin komplett unvorbereitet und ich möchte nicht komplett unvorbereitet sein, wie es wird sein, weiss man ja nicht. Also was es mit einem macht, das kann man nicht vorausplanen.
Jetzt reden wir über das Ende des Lebens. Gleichzeitig seid ihr auch präsent, wenn es um den Anfang des Lebens geht. Ihr macht nämlich eine Begleitung von werdenden Vätern. Jetzt hat man ja immer so das Bild von den Müttern, von den Werdenden. Die gehen in die Geburtsvorbereitung, die lernen schnaufen, gewisse Techniken, dass es ringer geht bei der Geburt. Man wird auch psychologisch neu mehr durch, soweit man das überhaupt kann, vorbereitet. Was macht man mit den Vätern?
Also man muss natürlich ergänzen, die Väter, die sind in dem sogenannten Geburtsvorbereitungskurs auch dabei.
Im besten Fall, ja. Im Inselspital,
in der Maternität ist das eigentlich quasi der Normalfall. Und es sind fünf Eben, die sie dort sind, als Paar. Und eine von diesen Eben hat man dann aus der Not eine Tugend gemacht. Man hat nämlich gemerkt, es gibt so intime Themen, die ganzen Dammmassagen und Dammschnitte und wie kann man das postpartal nachher auch pflegen und so, dass dort Männer so ein bisschen fehl am Platz sind für die intimen Fragen. Und nachher hat man sich überlegt, ja, man könnte ja etwas machen, wo sie als Väter quasi unter sich so ein bisschen sein können. Und das ist, als ich vor 18 Jahren das angefangen habe, so eine Zeit gsi, wo das so ist vorgekommen, dass man gemerkt hat, ja, der Vater ist ja wichtig, wo man nachher
hat. Der ist schon da.
Genau, den gibt's ja auch. Wo man dann gemerkt hat, oh, okay, wir können ja dann ein Angebot machen, wo sie sich austauschen drüber. Was ist es, was mich beschäftigt, was mich belastet? Aber auch was ist es, was mich freut im Zusammenhang mit dem Vaterwerden? Wo habe ich vielleicht Unsicherheit in Bezug auf das Handling, ganz praktisch einerseits, aber auch in Bezug auf meine Rolle. Also was ist eigentlich die Aufgabe von einem Vater während der Geburt? Was ist die Aufgabe von einem Vater nach der Geburt? Kann der überhaupt etwas dazu beitragen? Braucht es mich überhaupt? Oder bin ich einfach der Satellit, der ein bisschen drum herumkreist und eben auch der, der schaut, dass das Geld heimkommt, während das Mutter und Kind es gut haben. So. Das sind so Fragen, die dann auftauchen.
Wenn wir von Geburt reden, reden wir vielleicht auch von Wiedergeburt oder etwas Neues, das entsteht jetzt bei euch. Ihr habt schon so viele neue Anfänge genommen und habt immer wieder einen Schritt weitergemacht. Wenn man jetzt noch in die Zukunft schaut, wo wollt ihr noch hin?
Also das Thema Männer, Männercoaching, Männerberatung, das treibt mich sehr um und ich merke, ich komme zum Teil auch so ein bisschen aufgeheizte Emotion, weil ich merke, man erzählt diesen Vätern so ein bisschen von oben herab und vor allem aus der Gender Studies, also wissenschaftliche Perspektiven, was richtiges Maße bedeutet, aber eben die Übersetzungsarbeit ganz konkret praktisch, was heisst jetzt das? Das leistet niemand. Und dort gibt es so zwei Projekte. Also das eine, das ich jetzt so angerissen habe, wo schon auf meiner Webseite ein bisschen sichtbar wird, ist wirklich das Thema von Mann zu Mann und in dem Sinne auch Gespräche führen von Mann zu Mann. Dort ist immer auch die Frage, wie sie Gesprächssetting, wo Männer behagen, das vis-à-vis hocken, so in einem therapeutischen Stübli ist nicht so das für die.
Lieber gehst spazieren.
Ja, so. Laufen, vielleicht sogar auf dem Velo, ich keine Ahnung, das ist auch so ein bisschen etwas, was ich noch herausfinden muss, oder es ist dann jetzt ein bisschen klischiert, aber ja, beim Bier lässt sich trefflich über verschiedenste Sachen streiten oder eben auch besprechen. Das wäre so eine Variante. Und das andere, dort bin ich aber immer noch auf der Suche nach einem Co-Host. Ich würde eigentlich wahnsinnig gerne eine Art Podcast oder etwas in dieser Art machen, wo das Thema, wo es gibt nämlich, das ist mir auch aufgefallen, es gibt eigentlich nichts ausser Podcasts, die eben die Erklärung immer auf dem Hintergrund von irgendeiner wissenschaftlichen Theorie machen, aber es gibt niemanden, der das so praktisch beleuchtet. Also brauche ich jemanden oder brauche ich jemanden, der das mit mir macht, wo man könnte so ganz basal anfangen. Also was heisst jetzt das in der alltäglichen, vielleicht auch verbunden mit der Bar Beziehung, was heisst das in der alltäglichen Auseinandersetzung, das neue Mann sein, der neue Mann.
Also zusammen mit einem anderen Mann?
Idealerweise haben wir auch überlegt mit einer Frau, aber ja, vielleicht wäre es auch spannend mit einer Frau, weil würde man aber wahrscheinlich den anderen so in Streitgespräch landen unter Umständen. Ich bin nicht dezidiert sicher, aber die Tendenz geht schon eher in Richtung von einem Mann. Spannend wäre jüngeren Mann, wo ich ja mit bald 62 so ein bisschen eine andere Generation abdecke und dort könnten spannende Gespräche entstehen drin. So.
Wir sind schon am Schluss von diesem Gespräch. Bruno Wermuth, noch das letzte Lied, das ihr habt mitgenommen. Es ist der zweite Satz, Allegretto, aus der siebten Symphonie von Beethoven. Warum?
Wir haben ja jetzt über das Geborenwerden und über das Leben in der vollen Blüte, so wie es heute gerade ist, an diesem Sommertag, und über das Lebensende geredet. Und ich glaube, das Stück oder der Satz, der bildet für mich das ein bisschen ab, so der leisliche Anfang, der sich nachher so dramatisch in eine Grösse weiterentwickelt und das Thema dann weiterspielt und noch ein bisschen variiert, aber auch wieder lässt ausklingen. Das ist für mich sehr berührende Musik. Es hat auch so etwas Pathetisches auf eine schöne Art, einfach weil das Leben manchmal auch so dramatisch ist oder so. Und darum, es steht sinnbildlich für etwas, wo ich merke, ich kann mich immer wieder auch mit dem verbinden, mit dieser grossen Freude, die gerade so im Mittelteil von diesem Satz auftaucht.
Merci für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, danke.
Und noch ein Hinweis, der Klartext macht Sommerpause. Das war heute die letzte Sendung vor der Sommerpause. Wir sind am 9. August zurück. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Sommer und freue mich auf Anfang August. Merci fürs Zuhören. Thank you.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.